Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, liebe Gemeinden, sowohl bei The Pod als auch bei Leinwandliebe. Es ist wieder einer der Podcasts, in denen wir einen aktuellen Kinorelease besprechen. Das bedeutet, dieser Podcast geht diesmal wieder gleichzeitig auf beiden Kanälen live. Also quasi so ein richtiger Sommer-Blockbuster-Monster-Release, obwohl es aber noch gar nicht richtig angefangen hat, offiziell. Egal. Auf jeden Fall, ich begrüße wie immer Christoph Petersen von Filmstarts. Hallo Christoph.
Der Sommer hat sehr wohl schon angefangen und zwar auch ganz schön überraschend, denn normalerweise wird der Blockbuster-Sommer ja immer von Marvel, Star Wars oder sowas in der Richtung eingeläutet. Und in diesem Jahr ist er tatsächlich losgegangen mit Michael und Der Teufel trägt Prada 2, die beide gigantische Zahlen geschrieben haben. Und man fühlt sich fast so wie in den 80ern, also vor dieser ganzen Fantasy-Blockbuster-Superhelden-Nummer. Also sowas hatten wir seit Ewigkeiten nicht mehr. Und jetzt kommt Mortal Kombat 2.
Ich bezog mich jetzt natürlich einfach nur auf den kalendarischen Sommeranfang. Aber ja, geil. Ne? Gut, dass der Kinosommer auch mal mit einfach nicht nur irgendwelchen Sachen startet oder erfolgreich startet, die in irgendwelchen Franchise-Förmchen vorgebacken wurden. Das ist ja schon löblich, auch wenn es dann Michael sein muss.
Ja, fand ich jetzt auch nicht so gut und Teufel trägt Prada hat mich sogar ziemlich enttäuscht, aber ich freue mich, dass das Kino wieder so ein Publikum anlockt und nicht mehr nur noch Fanboys. Also die Zahlen sind auch dieses Jahr, wir sind glaube ich bei fast plus 30% übers Jahr gerechnet im Vergleich zu Vorjahr. Ich glaube beim deutschen Film bei plus 100% oder so. Also das ist gerade, läuft schon richtig gut mal wieder. Nachdem man das Kino mal wieder abgeschrieben hatte, explodiert hier gerade alles.
Krass. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Also das muss ich gestehen, das freut mich aus tiefstem Herzen, weil also gäbe es kein Kino mehr, würde mir schon sehr was fehlen. Also so sehr ich auch eine faule Sau bin und selber manchmal Schuld habe an schlechten Kino-Einspielergebnissen, weil ich da sitze und denke, naja, vielleicht streame ich das, wenn es soweit ist. Aber jedes Mal, wenn ich im Kino sitze, denke ich, shit, erstens, du müsstest häufiger ins Kino gehen und zweitens, ist schon geil.
Ja, das mit häufiger Kino gehen wäre bei mir schwierig.
Klar. Das ist jetzt vielleicht ein Sonderfall.
Der Tag hat nur 24 Stunden, also wenn man da eh fast
jede freie
Minute... Du könntest
in einem Kino wohnen. Was, wenn du in einem Kino wohnen würdest, Christoph? Was, wenn du mit einem Schlafsack und so... Was, überleg mal auch, was du sparen könntest an Mietkosten. Wohnst da einfach so in so einer kleinen Ecke im Vorführraum? Wäre das nicht was?
Ja, könnte man drüber nachdenken. Also das wäre auf jeden Fall der einzig denkbar nächste Schritt, ja. Wenn man jede freie Minute dort ist, ja. Ja, ja.
Voll geil. Bist so eine Art Phantom der Oper. Du lebst da, keiner weiß es. Es gibt ganz viele komische Geschichten über den seltsamen Mann, der oben irgendwo beim Projektor haust. Ich sehe da Potenzial.
Ich werde da mal anfragen bei verschiedenen. Ist natürlich scheiße genau. Heiß da drin, ne? Also lufttechnisch. Naja, kommen wir zu Mortal Kombat.
Heutzutage ist doch alles klimatisiert.
Kommen wir zu Mortal Kombat 2, komm. Weil wir jetzt schon tagesaktuell sind, können wir jetzt nicht auch noch groß rumtrödeln. Jetzt sind wir mit an der Speerspitze der Meinungsmacher zu diesem Film. Das müssen wir ausnutzen.
Stimmt, jetzt werden wir mal unser Thought-Leadertum so richtig auswalzen. Also Mortal Kombat 2, wir haben vor einiger Zeit auch schon über den ersten Versuch dieses Reboots gesprochen. In meiner Erinnerung waren wir eher so mild... Naja, begeistert ist schon zu viel gesagt. Wir fanden es nicht komplett scheiße, ist, glaube ich, das Positive, was ich dabei rausziehen kann. Jetzt also Fortsetzung, höheres Budget und diesmal Carl Urban mit an Bord. Als kleines Zuckerle, um zu sagen, komm, diesmal auch mit einem richtigen, naja, das letzte Mal hatten sie auch schon, aber egal, mit einem richtig bekannten Schauspieler.
Ja, war ja auch nicht so unbedingt eine Selbstverständlichkeit, wenn man jetzt nur auf die Zahlen für den ersten Teil guckt. Der hat 55 Millionen gekostet und hat weltweit 84 Millionen eingespielt, was an sich eine große Enttäuschung ist. Aber man darf natürlich nicht vergessen, auch wenn wir alle inzwischen überraschenderweise kaum noch dran denken, das war während Corona. In Amerika kam der Film zeitgleich, also kam der sowieso nur klein ins Kino, beziehungsweise mit irgendwelchen Sitzplatzbegrenzungen und so weiter. Und außerdem am selben Tag auch kostenlos zu HBO Max. Also man konnte den auch gleichzeitig schon streamen. In vielen anderen Ländern der Welt ist er sogar zu Netflix direkt gekommen und so. Also dementsprechend, wenn man das betrachtet, ist 84 Millionen gar nicht schlecht. Er hat auch auf HBO Max den Rekord aufgestellt für den bis dahin erfolgreichsten Release und er war auf Platz 5 der meistgeklauten Filme des Jahres. Eine Liste, auf die man als Studio sonst wahrscheinlich nicht rauf möchte. Aber wenn es jetzt darum geht zu gucken, ob sich ein Sequel lohnen könnte oder nicht, ist das wahrscheinlich auch ein ganz gutes Zeichen, um zu wissen, dass es da doch eine ziemlich große Fanbase gibt. Ja, und all das hat dazu geführt, dass wir jetzt 4 Jahre später oder 5 Jahre später, war letztes Jahr schon fertig, sollte letzten Sommer kommen, wurde dann aus taktischen Gründen nochmal verschoben, ist er jetzt endlich da.
Das ist genau das Ding. Ich habe einen Kollegen getroffen bei der Pressevorführung, der mir erzählt hat, er hat den Film letztes Jahr schon gesehen, weil er der hat irgendwelche Interviews gemacht und für die Interviews haben sie ihm den Film gezeigt. Christoph, warum lässt man den 1 Jahr lang rumliegen? War das Kinojahr letztes Jahr so dicht gestaffelt, dass es keinen Platz gab für Mortal Kombat oder wie kommt das zustande?
Ich glaube tatsächlich in diesem Fall ja. Also es hat auch oft so mit internen Entscheidung zu tun von Studios. Also bei Warner zum Beispiel gab es irgendwann mal den Fall, dass die Harry Potter verschoben haben, weil sie in dem Jahr schon zu viele überraschende Hits hatten. Und dann, wenn sie den jetzt auch noch gestartet hätten, dann hätten die quasi so ein alles sprengendes Fabeljahr gehabt. Und das nächste Jahr hätte dann im Vergleich, egal was sie tun, richtig scheiße ausgesehen. Im Vergleich. Man rechnet ja immer im Vergleich zum Vorjahr. Und deswegen haben sie den verschoben, damit die beiden Jahre sich mehr anpassen. Und jetzt Warner hatte natürlich letztes Jahr unter anderem mit Weapons und mit Sinners 2 dieser Genre-Überraschungshit. Vielleicht war es deshalb. Aber es war auch einfach sehr voll. Und vielleicht hat man sich dann überlegt, jetzt ist mehr Platz. Also das kann gut sein. Also verschiedenes, ne? Was weiß ich, was die sich überlegen. Und dann ist Warner natürlich noch mittendrin in diesen Verkaufsgesprächen da, wo es ja erst an Netflix gehen sollte und jetzt geht's an Paramount. Also was da, ich glaube, die Filme stehen da gerade nur an 5. Stelle. Aktuell gibt's da ganz viele Überlegungen zu allem möglichen finanziellen, taktischen, keine Ahnung.
Ja, auf jeden Fall bemerkenswert, TM, dass das da einfach die ganze Zeit so, wir haben noch Mortal Kombat im Regal. Schauen wir mal, wann das ins Schaufenster kommt. Naja, jetzt ist es soweit. Alles relativ unverändert. Simon McQuaid, wieder Regisseur. Das war ja der erste Mortal Kombat im Grunde genommen auch so sein Debütfilm, was große Filme angeht.
Nee, ich glaube, also der war vorher nur Werbemensch, ne? Das war wirklich sein Debüt. Und er hat auch zwischendurch nichts anderes gemacht.
Der hat, glaube ich, noch einen Kurzfilm irgendwo in seiner. Oder irgend sowas. Er hat einen zweiten Eintrag auf IMDb, aber es ist auf jeden Fall quasi das Debüt, was Filme oberhalb der Wahrnehmungsschwelle angeht, gewesen. Ganz klare Sache. Genau. Und jetzt also, wie gesagt, Carl Urban als Johnny Cage. Vielleicht die bekanntesten, nein, nicht ganz, aber eine der bekanntesten Figuren aus dem Mortal Kombat-Universum neu dazu. Ich sag's gleich schon, eine komplette Fehlbesetzung. Aber immerhin Carl Urban. Carl Urban ist natürlich immer ganz gut. Ansonsten mehr oder weniger das Gleiche wie im ersten Teil. Bisschen mehr Budget. Weiß nicht, wie viel davon für Carl Urban draufgegangen ist. Aber er sieht auch insgesamt ein bisschen schicker aus, der Film. Also wir kriegen im Grunde genommen das Gleiche nochmal, eine Fortsetzung, bisschen mehr Etat dahinter, bisschen schnuckeligere Visuals und einen veritablen Star diesmal an Bord.
Ich bin ja sowieso der Meinung, also man sagt ja oft, man hätte gerne mal abwechslungsreichen Plot und die Leute sollen mal was anderes machen. Im Martial-Arts-Genre bin ich ehrlich gesagt der Meinung, man braucht eigentlich nie mehr als einen vernünftig nachvollziehbaren Turnierbaum und noch so ein bisschen persönlichen Rachedurst oder sowas in der Art, um so ein bisschen die Motivation noch anzuheizen. Aber dann mehr brauche ich auch als Story, im besten Fall nicht, ne? Also Bloodsport und mehr, alles andere ist überflüssiger Quatsch, den man nicht braucht. Und,
ja, 100%.
Und ich,
100%. Das habe ich auch beim ersten Teil schon gesagt. Und das Problem ist, dass beide Mortal Kombat-Filme, auch wenn ich jetzt damit vorgreife, diesen Purismus nicht anstreben und einhalten und sich damit auch wieder selbst auf die Füße treten.
Ja, also ich habe jetzt, ich wusste noch so ungefähr, wie ich den ersten fand, also so leicht positiv überrascht. Hab aber darauf verzichtet, unseren Podcast nochmal nachzuholen. Ich wollte eigentlich nur nochmal zur Vorbereitung meine alte Kritik lesen, um dann festzustellen, dass ich die gar nicht geschrieben habe. Und dann habe ich halt notgedrungen als Vorbereitung auf die Sichtung des zweiten Teils mir die Story des ersten Teils bei Wikipedia nachgelesen. Und selbst bei Wikipedia Deutschland, glaube ich, stand die in einer absoluten Ausführlichkeit da, dass wirklich jede einzelne Szene intensiv erklärt wurde. Also danke dafür, wer immer sich diese Mühe gemacht hat. Und ich habe trotzdem nichts verstanden. Also wirklich gar nichts. Also ich weiß nicht, ob mich das damals beim Film gucken, ob ich das da kapiert habe. Aber wenn man das jetzt sich einfach nur durchliest, was da passiert sein soll, ich habe keinen Schimmer. Und da war ich jetzt schon sehr dankbar über die erste Hälfte des zweiten Teils. Denn da kriegen wir schon mehr oder weniger einfach das Turnier.
Ja, ich sozusagen. Also das stimmt schon. Also das Ding ist so. Meiner Meinung nach, der klassische Turnierfilm, Bloodsport hast du schon genannt, ja. Ich verstehe gar nicht, warum das nicht mehr gemacht wird. Es war ja mal eine Zeit lang im Grunde genommen gefühlt jedes zweite B-Movie. Und das darf gerne wiederkommen. Das ist einfach für mich eine gewinnende Formel. Und das Problem von Mortal Kombat ist, dass die Werkvorlage, das Computerspiel, hat eine unnötig konfuse, überbordende und vollkommen idiotische Lore hintendran. Und da wäre man eigentlich gut beraten, so viel wie möglich nur wegzuschneiden und es auf das Allersimpelste runterzukochen. Also in Mortal Kombat ist es so, es gibt verschiedene Reiche in einem Multiversum, nenne ich das jetzt einfach mal. Eines davon ist das Earthrealm, in dem also auch wir, die Erde, zu Hause sind, logischerweise. Ne? Und dann gibt's halt Outworld, dies, das, jenes. Ganz viele verschiedene komische Reiche. Und diese Reiche sind, und jetzt wird's schon abstrus, sind Fragmente von irgendeinem riesigen, transzendalen Superwesen. Ich glaube, es heißt auch nur The One oder sowas. Und wenn jemals alle Reiche wieder miteinander verschmolzen werden, dann erwacht diese Kreatur wieder zum Leben und frisst quasi die gesamte Existenz. Und das gilt es also zu verhindern. Und dann gibt es noch ein Konzil der Elder Gods, ja, also so die höchste Stufe von irgendwelchen Gottheiten. Und die haben sich ausgedacht, um zu verhindern, dass diese Reiche miteinander verschmolzen werden, das Mortal Kombat Turnier, in dem dann immer die besten Krieger eines Reiches gegeneinander antreten. Und solange ein Reich nicht 10-mal in Folge das Mortal Kombat gewinnt, dürfen sie diese Reiche nicht verschmelzen. Und so geht das jetzt quasi, also ich glaube, ein Turnier findet immer alle 50 Jahre oder sonst irgendwas statt. Und dann ist immer natürlich die Situation, oh, die haben jetzt 9-mal in Folge gewonnen. Oh shit, wenn sie 10. Mal gewinnen, dann dürfen sie quasi diese Reiche miteinander verschmelzen. Meistens bedeutet das halt, die Horden von dem Kriegerreich Outworld irgendwo einfallen wollen. Ja. Und wenn man nur 2 Sekunden über den ganzen Kram nachdenkt, also insbesondere dieses System, das diese Elder Gods sich da ausgedacht haben, stellt man schnell fest, das ist völlig idiotisch. Das ist die dümmste Idee, die man je haben konnte. Aber das ist halt die Lore. Ne? Und dann gibt's dann halt all diese Kämpfer in Mortal Kombat. Das ist halt ein klassisches Beat'em'up, One versus One, normalerweise zumindest. Und die haben dann halt alle ihre Hintergrundgeschichten. Johnny Cage ist der Filmstar in der Reihe. Ne? Scorpion ist der untote Ninja und so weiter und so fort. Und das ist halt jetzt über die lange Laufzeit dieser Reihe, die ja seit den 90ern populär ist, hat sich das aufgebläht. Und dann reiste der in die Zeit zurück und hat diese Zeitlinie resettet und dann ist der gestorben und untot zurückgekehrt und so weiter. Es ist einfach aufgebläht und es wurde alles nur noch dümmer. Und das Schlimmste, was man machen kann als Filmumsetzung von Mortal Kombat, ist zu sagen, oh, das muss ich aber alles irgendwie unterbringen.
Ja, da ist eine Menge drin. Also war schon im ersten und jetzt im zweiten satteln die nochmal drauf. Also ich habe bei diesem Turnier zum Beispiel nicht verstanden, wer da jetzt dran teilnimmt. Weil hier ist es jetzt ja so, dass nur Outworld gegen Earthrealm antritt, jetzt zum 10. Mal in Folge offenbar. Nachdem die vorher schon so ein anderes Dorf namens Edenia eingenommen haben, das auch noch eine wichtige Rolle spielt. Und dann treten nicht eigentlich immer alle Reiche an und da gewinnt eins davon? Oder warum immer nur 2 und wer entscheidet, welche 2 das sind? Und vor allen Dingen ist dieses System mit den 10 Kriegen auch deshalb doof, weil das zwar alle 50 Jahre ist, ne? Wenn man jetzt Tennis spielen würde, würde natürlich jetzt ein Roger Federer nach 50 Jahren nicht nochmal antreten. Aber das sind natürlich auch alles so Fantasiegestalten, die dann was weiß ich wie viele 100 Jahre leben. Und das heißt, wenn du einmal so einen richtig mächtigen Typen hast, der eh alle platt macht, dann tötet der bei dem einen Turnier alle Gegner und dann treten die 50 Jahre gegen das gleiche Reich an, wo es überhaupt keine neuen Helden gibt und dann macht er einfach die Nachkömmlinge auch noch platt. Also das ist, ja, also ich habe da vieles nicht verstanden. Ich habe aber so verstanden ungefähr, wie das Turnier funktioniert, ne? Last One Standing, 5 gegen 5.
Ja, genau. Also Edenia ist eines der anderen Reiche und das ist die Heimat eben von Prinzessin Kitana, relativ bekannte Figur auch in der Reihe, ist halt mit dabei seit auch Mortal Kombat 2, insofern passt sozusagen, dass die jetzt hier ein bisschen in die Mitte gestellt wird von so einer Rachegeschichte. Der Film öffnet ja damit, dass eben der Vater, dass sie als Kind mit ansehen muss, wie der Vater getötet wird. Und ja, wie gesagt, diese 50 Jahre, das habe ich jetzt, also ich meine, dass ich das beim Nachlesen gesehen hätte, dass das in der Originallore.
Nee, da steht überall 50 Jahre. Aber ihr Vater wird ja getötet im 10. Kampf von Outworld gegen Edenia, ne? Also sie mussten ja auch 10 Mal gewinnen, damit sie das Reich übernehmen durften. So, und dann war sie da Kind. Und jetzt ist sie eine junge Frau, ich sag mal so Mitte 20 oder so vielleicht. Und aber jetzt ist ja sozusagen der 10. Kampf gegen Earthrealm dran. Das heißt, wenn die danach erst angefangen haben, nachdem sie das eine Land eingenommen haben, dann müsste es jetzt 500 Jahre später sein.
Ja, aber da muss ich jetzt natürlich sagen, Kitana in der Lore ist, glaube ich, eine 10.000 Jahre alte Prinzessin von Edenia. Das heißt also, was wir da sehen, das findet offensichtlich dann halt also tausende Jahre früher statt. Und ich habe es ja schon gesagt, also vergiss einfach alles, Christoph. Die Mortal Kombat Lore ist entsetzlich. Wahrscheinlich habe ich auch schon 2 Dinge gesagt, die falsch sind. Und Leute, die sich aus unerfindlichen Gründen tiefergehend damit befasst haben, sitzen schon da und schreiben aufgeregte Forenpostings. Es ist einfach ganz schrecklich. Ich spiele Mortal Kombat seit dem ersten Teil. Ich habe jeden einzelnen Teil dieser Reihe gespielt, inklusive Spin-offs. Ich mag Mortal Kombat sehr. Aber es hat mich noch nie einen Scheiß interessiert, was diese Idiotengeschichten da jeweils abspielen oder sonst irgendwas. Es ist halt einfach, es ist halt Trash, es ist halt wirklich Edeltrash. Man guckt sich das manchmal an, insbesondere seitdem die Spiele eine eigene Story-Kampagne haben und kichert so ein bisschen vor sich hin, was sie da an komischen Kram reinschrauben und wie sie jetzt Sachen wieder irgendwie retconnen und ihre Zeitlinien irgendwie resetten. Aber es ist einfach, also das ist, ne, das ist so fast noch, ja, es ist noch schlimmer als bei Resident Evil. Und Resident Evil hat schon echt eine ziemlich dämliche Geschichte.
Aber wie ist denn das jetzt mit dem neuen Bösewicht? Also im ersten Teil war ja Chang Tsung irgend so ein austauschbarer Zauberer, der Oberbösewicht. Den hatte ich auch direkt wieder vergessen, bevor er jetzt im neuen Teil eine ziemlich kleine Nebenrolle spielt. Und jetzt haben wir den neuen Oberbösewicht Shao Kahn, der schon irgendwie so wirkt, als ob das schon irgendwie eine ganz große Figur im Franchise ist. Also ist auch so ein muskulöser, vernarbter Typ mit Maske. Also der sieht schon richtig so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Hulk Hogan und Skeletor oder so. Und der sieht schon so aus, als ob das jetzt irgendwie so eine wichtige neue Figur wäre.
Ist er. Also das Ding ist, der ist ja Mortal Kombat 2 und der lehnt sich auch schön an Mortal Kombat 2 das Spiel an. Geht schon los, der Film geht los, die ganzen Produktionsfirmen-Logos, die haben so dieses Mortal Kombat-Farbschema mit diesem schwarz-orangen Farbverlauf und das ist, die Logos erscheinen vor so einem Hintergrund aus Wolken, hinter denen so ein bisschen Blitze zucken. Das ist das Hauptmenü von Mortal Kombat 2. Das Hauptmenü von Mortal Kombat 2 werde ich nie vergessen. Ich liebe Mortal Kombat 2. Ich und Mortal Kombat 2, wir hatten so gute Zeit auf dem Super Nintendo damals und es ist halt einfach so ein Hintergrund mit Wolken und dann so Blitze. Und dann kommt halt der Mortal Kombat 2 Schriftzug. Die ersten paar Sekunden waren die besten, die ich jemals mit Produktionsfirmen-Logos zugebracht habe in einem Kinofilm. Das ist ganz super. Und der neue Endboss von Mortal Kombat 2 war halt Shao Kahn. Und du hast schon genau richtig gesagt, der hat halt so einen He-Man-Design. Ne? Das ist so ein Bodybuilder mit so einer Skeletor-Maske. Shao Kahn ist aber eigentlich als Boss oder als Martial-Arts-Film-Boss beschissen. Es ist folgerichtig, dass er hier auftaucht, ja, aber ich habe sofort gedacht, oh nein, oh, das ist ganz schlecht, weil es gibt, also zumindest für meinen Geschmack gibt es eigentlich nichts Schlimmeres als so eine Figur, weil, naja, der ist halt einfach unbeweglich und der hat halt überall nur Muskeln und der hat so einen riesigen Vorschlaghammer als Waffe und solche Kämpfe sind halt dann für mich uninteressant. Ich schaue Martial Arts Kino für die Artistik, die Körperbeherrschung und all das. Und einfach so einen fetten Muskelklotz, das ist halt immer das Langweiligste auf der Welt. Die Kämpfe sind dann automatisch scheiße. Der macht halt keine Backflips mehr. Und so kam es dann auch. Aber es ist gemessen daran, dass Mortal Kombat 2 die Vorlage ist, ist Shao Kahn quasi die richtige Wahl. Und sie haben immerhin seiner Maske einen Redesign verpasst. Das ist wahrscheinlich der coolste Shao Kahn, der jemals irgendwo aufgetreten ist.
Ja, ich fand's okay, weil er funktionierte für mich eher wie so ein Thanos-Bösewicht bei Marvel, wo irgendwie von Anfang an klar ist, okay, einer alleine reicht nicht, weil den Vater von, wie heißt die Prinzessin?
Kitana.
Ja, den Vater da, der ist halt auch kein schlechter Kämpfer und der hat irgendwie so einen Dolch, mit dem er dem irgendwie alle Schlagadern durchtrennt und das Blut schon direkt zu Beginn sehr, sehr lustig spritzt. Aber dann ist er halt kurz traurig und dann schüttelt er sich einmal und dann macht er den doch platt. Also da hilft selbst irgendwie alle wichtigen Blutadern im Körper zu durchtrennen, hilft da nicht. Sondern man muss sich irgendwie was anderes überlegen, was noch stärker ist. Und das war für mich eher so die Thanos-Ebene und gar nicht mehr so die Martial-Arts-Ebene. Da waren wir dann wirklich im Superhelden-Comic-Kino, ne? Und nicht mehr bei Bloodsport. Deswegen hat das eher
das
so.
Das interessiert mich halt nicht so. Ne?
Das interessiert dich nicht so, ja. Also ich glaube, die Martial Arts Hälfte ist halt die erste Hälfte, die dann auch ihren, ich weiß nicht, wie du den Fight, Karl, fandest, aber der Kampf zwischen Liu Kang und Kung Lao, richtig, ne?
Mhm.
Den ehemals Best Buddies, von denen jetzt einer untot ist. Der ist ja auch der längste Kampf im Film, glaube ich, und so von diesem Turnierbaum, der größt angelegte und ausführlichste. Ich glaube, damit ist dann so der Martial Arts Höhepunkt erreicht und danach biegt der Film halt komplett irgendwie so in Richtung Fantasy einerlei ab. Da wird das dann eher so ein Möchtegern Herr der Ringe, wo irgendwie alle Fraktionen dann so in verschiedenen Reichen und verschiedenen Orten irgendwie so ihre kleinen Sidequests erledigen müssen, um dann am Ende alle gemeinsam dann Shao Kahn zu besiegen. Aber da, also im Film wird sogar ausgesprochen, dass das irgendwie wie Herr der Ringe ist. Also Johnny Cage bringt andauernd irgendwelche Popkultur-Zitate und also es ist schon okay, dass der Film das selbst ausspricht, weil darum, dass das irgendwie Herr der Ringe-artig ist, kommt man überhaupt nicht herum, aber das funktioniert halt null. Also der tut auf einmal so episch, hat dafür aber überhaupt keine Zeit, man weiß irgendwie gar nicht mehr, wer, warum, wo gerade ist und was das überhaupt alles soll und dann gibt's irgendwelche MacGuffin-Amuletts, die da irgendwie göttlich aufgeladen sind, die man vor dem Kampf doch irgendwie zerstören muss, aber es interessiert halt keine Sau.
Ja, also konkret ist es ja so, Shao Kahn will das Amulett von Shinnok, auch eine Figur aus der Mortal Kombat Lore, ein ehemaliger Elder God gefallen und das Amulett von Shinnok soll diesmal unverwundbar machen. Also das macht dich zu Wolverine, ne, was so Regenerationsfähigkeiten angeht. Das ist eigentlich ein Bruch mit der Lore, weil das Amulett von Shinnok war, oh Gott, wie war das nochmal? Ich glaube, das war eigentlich dazu da, um Barrieren zwischen diesen Reichen zu schwächen, weil Shinnok eigentlich sich zum Herrscher über das Earthrealm aufschwingen wollte. Ist auch egal, das ist sowieso was erst in späteren Teilen von Mortal Kombat dann eine Rolle gespielt hat. Also Shinnok ist, glaube ich, im vierten oder so das erste Mal aufgetreten. Und das haben sie jetzt halt hier umgedeutet und jetzt müssen alle unbedingt dieses Amulett von Shinnok entweder bekommen oder eben zerstören, damit eben Shao Kahn sich nicht auch noch zusätzlich regenerieren kann in den Kämpfen.
Was natürlich völliger Bullshit ist, wenn du den ersten Film zeigst, in dem ihm sein Widersacher da irgendwie tausendmal ein Dolch in die Brust steckt, ja, und irgendwie alles durchtrennt, was man im Körper so durchtrennen kann, und er sich dann nur einmal schüttelt und wieder heile ist. Und dann nach dem Kampf.
Das war aber halt eine unangenehme Erfahrung, Christoph. Danach hat er sich gedacht, oh, also das möchte ich nie normal erleben.
Er hat irgendwie 20 Sekunden gebraucht, um sich vollständig zu heilen und hat sich nach dem Kampf gedacht, brauche ich so ein Amulett, dass das nur noch 2 Sekunden dauert statt 20. Also wirklich, das muss jetzt sein. Also das macht überhaupt
nicht. Genau. Es ist mir echt zu viel Malore hier auch heute. Genau. Also das darum geht's und dann müssen sie zu den Targetons, das ist eine Rasse im Universum, ewig versklavt, glaube ich, die Targetans gewesen. Und auch das bricht so ein bisschen, weil Shao Kahn schwingt sich auf zum Herrscher von Outworld, indem er gerade unter anderem den Targetans die Hand reicht und sagt, hey, wenn ihr euch mir anschließt, dann seid ihr endlich nicht mehr ganz am untersten Ende der Nahrungskette hier. Und jetzt sind die aber hier Unterdrückte und Baraka, ein bekannter Charakter aus Mortal Kombat 2, der schließt sich jetzt hier eigentlich unserer Heldengruppe an. Die Targetans sehen alle aus wie so Monster mit riesigen Mündern und riesigen Zähnen und alles. Sind aber jetzt hier eher so der Comic Relief und ein bisschen lustig und auf der Seite unserer Helden, weil die wissen, wie man durch den Hintereingang in den Palast von Shao Kahn reinkommt. Also, ich sag mal, es hält sich nicht sklavisch an die Vorlage, was okay ist, weil die ist eh egal. Aber es hat halt die falsche Entscheidung getroffen, indem es gesagt hat, aber ich bringe trotzdem unglaublich viel von dieser Vorlage damit rein. Ich will unbedingt all diese kleinen Scheißgeschichten da irgendwo unterbringen.
Ja, es geht ja auch nicht nur dann in die verschiedenen Realms und durch irgendwelche Hinterhöfe und durch irgendwelche Tunnel und schieß mich tot. So ein bisschen wie bei den Zwergen bei Herr der Ringe halt. Sondern auch noch in die Totenwelt, damit man alle, die schon gestorben sind, auch nochmal zurückholen kann, dann in einer neuen Form. Und es wird auch Spoiler für Teil 3 angekündigt, dass man jetzt nochmal alle, die schon tot sind, alle nochmal zurückholen will. Ja, also es sind schon zu viele Figuren. Und okay, wenn man dann irgendwelche Fan-Favoriten zurückholt und denen noch irgendwie mal so 2, 3 geile Szenen gibt, okay. Aber hier werden auch viele Figuren zurückgeholt und die kriegen einfach gar nichts zu tun. Ne? Also, ja. Also ich bin ja Fan von Hiroyuki Sanada, aber der war im ersten Teil ja eine der großen Hauptfiguren als Lehrmeister und jetzt im zweiten Teil kommt er halt nochmal vor, nur um vorzukommen.
Der Sanada ist halt eigentlich, finde ich, der ist halt so geil charismatisch. Also der ist in dem Film kaum drin und völlig verschwendet, aber wenn ich nur dem sein Gesicht auf der Leinwand sehe, hatte ich sofort das Gefühl so, oh shit, oh, der Style des Films ist gerade um 5 Punkte hochgegangen. Einfach so. Nur weil er zu sehen ist. Der ist so gut. Das ist halt auch, dass der erste Film, der Kampf zwischen ihm als Scorpion und zwischen Sub-Zero ist das allerbeste am ersten Film, diese ersten 10 Minuten. Beim zweiten Teil kann man minimal mehr drüber diskutieren, aber auch da würde ich sagen, der Eröffnungskampf zwischen dem mir unbekannten Darstellern von hier Vater von Kitana und Shao Kahn war eigentlich der coolste Kampf und alles danach waren Abstufungen von ja, war auch ganz okay oder war richtig schlecht.
Ja, ich finde ja im ersten Teil sind die ja wirklich, da ist ja einfach ein Kampf nach dem anderen und viele davon dauern höchstens so 1, 2 Minuten. Da feuern die so ihre besten Moves ab. Es gibt den Finisher, also die Fatality, wo die sich teilweise schon angenehm kranken Scheiß ausgedacht haben. Und dann ist fertig und dann gibt es als Höhepunkt halt diesen bereits genannten Kampf zwischen Liu Kang und, ich muss ja mal nachgucken, Kung Lao, wo sie sich dann auch so, wo es dann auch ein bisschen emotional gespielt wird und auch der Finisher, der fand ich ziemlich cool, der passt auch zu den Figuren ganz gut und zu ihrer Entwicklung und so und das fand ich, habe ich mir alles gerne angeguckt und dass da ziemlich viel, ziemlich zerschnitten ist, das finde ich jetzt im Gegensatz zu so klassischeren Martial Arts Filmen gar nicht so schlimm, weil wenn da eh so viel CGI drin ist, weil die da irgendwie Feuerbälle schießen und irgendwie so Todesatem haben, der neongrün ist und so, da bin ich eh von dieser Authentizität weg und wenn dann noch ein paar Schnitte dazukommen, um Leute, die nicht wirklich kämpfen zu können, ein bisschen besser aussehen zu lassen, stört mich das gar nicht so sehr. Also ich habe dann eigentlich immer nur darauf gewartet, welche Absurditäten da jetzt noch vorkommen und die Figuren sind halt so abgedreht und so verschieden, dass es für mich für immer so für 1, 2, 3 Minuten gereicht hat, gerade wo ich jetzt die meisten der Figuren auch vorher nicht kannte, weil ich habe mich an die meisten von denen auch aus dem ersten Teil nicht erinnert. Also waren die fast alle für mich neu und denen dann 2, 3 Minuten lang da beim Over-the-Top Schädel einschlagen zuzugucken, das war dann schon in Ordnung.
Ja, das, wie gesagt, also das, ich hasse das. Ich hasse es, wenn in solchen Filmen Leute gecastet werden, die erstens nicht kämpfen können, das ist schon mal schlimm genug, aber dann zweitens halt auch noch erkennbar kein wirkliches athletisches Talent haben. Ne? Und Carl Urban ist halt einfach beschissen gecastet dafür. Verstehe auch nicht, also nein, falsch rum. Natürlich verstehe ich das. Carl Urban ist dazu da, damit Leute wegen Carl Urban ins Kino gehen. Ich verstehe das schon. Aber in meinem Herzen sitze ich da und sage, wieso kann man da nicht Scott Adkins casten, verdammte Scheiße, damit dann hinterher geile Kämpfe dabei rauskommen. Es ist tragisch, gerade für Johnny Cage. Johnny Cage ist ein Platzhalter für Jean-Claude Van Damme. Das war damals eigentlich der Wunsch der Entwickler wäre gewesen, sie hätten Van Damme für diese Rolle in ihrem Spiel gehabt. Hat nicht geklappt. Das haben sie jetzt ganz spät nachgeholt. Es gibt jetzt für Johnny Cage im aktuellen Teil von Mortal Kombat gibt's eine Jean-Claude Van Damme Skin, sogar von mir von ihm persönlich vertont. Eigentlich der Höhepunkt der Reihe, möchte ich sagen. Selten bessere Gefühle gehabt, als endlich Jean-Claude Van Damme in Mortal Kombat spielen zu können. Selbst wenn sie den echten Jean-Claude nochmal aus dem Rollstuhl gezerrt hätten. Es wäre nicht schlechter gewesen. Also.
Aber der hat ja auch nur ein, zwei Fight-Szenen da. Also gegen diesen Szene-Typen kämpft er einmal ein bisschen länger. Aber ansonsten ist ja seine Hauptaufgabe so ein bisschen selbstironischer, trockener Humor als dieser abgehalfterte Actionheld aus den 90ern. Der da auf irgendwelchen Fan-Conventions rumsitzt, wo ihn nicht mal da noch irgendjemand interessiert und er da niemanden hat, der in seiner Autogrammreihe steht. Und ich fand, das hat er ganz gut gemacht. Also da fand ich ihn schon sehr sympathisch.
Ist schon okay. Wie gesagt, Carl Urban ist halt cool. Und es gab schon so Momente, gerade wenn es dann halt in diesem Tarkenton-Dorf ein bisschen albern wird und sowas, wo ich schon gedacht habe, so, ja, der hat halt einfach, ne? Das gewisse Etwas, das passt schon. Aber ich komme da nicht raus, Christoph. Solche Sachen sehe ich halt durch diese Linse des Martial Arts Movie Fans. Und das ärgert mich alles nur. Ich sitze immer da und denke mir so, ich kriege doch sowieso nicht mehr viel. Ja, ich muss irgendwie inzwischen die Abstände zwischen irgendwelchen Onkenbugs oder sowas sind inzwischen Dekaden. Und dann wird mal sowas mit Big Budget produziert und dann tun sie mir sowas an. Das ist alles ganz schlimm.
Du kriegst in ein, zwei Monaten und der startet in Deutschland sogar groß im Kino The Furious. Der neue Asia Martial Arts Mega-Hype. Also den musst du dir dann zumindest schon mal auf die Liste setzen. Der Trailer sieht unfassbar geil aus. Also da schon mal viel Spaß. Und dann kommt ja noch bald Street Fighter, ne? Wobei ich da sagen muss, ja. Ich habe zuerst gedacht, als ich den Trailer gesehen habe, das ist einfach ein KI-Fan-Trailer. Aber nee, das ist schon echt. Aber das scheint so in die Super Mario-Richtung zu gehen, wo es wirklich nur darum geht, einfach Erinnerungen an Spiel 1:1 aneinander zu reihen und dann diese Nostalgie-Blitze zu erzeugen. Hast du den gesehen, den Trailer?
Ja. Ja, wie gesehen. Also The Furious, ich drücke die Daumen, ist ja mit Joe Taslim aus Mortal Kombat, dem Sub-Zero-Darsteller, also ein Teil des besten Teils von Mortal Kombat. Und ansonsten, die letzten Hypes waren dann hinterher immer so ein bisschen leicht enttäuschend, aber toi toi toi, das sieht auf jeden Fall echt ganz geil aus. Und Street Fighter-Trailer fand ich entsetzlich. Aber das liegt halt auch daran, also die bauen dann halt wirklich auch diese magischen Elemente aus den Spielen ein, ne, mit Feuerball hier und da. Und das wünschte ich mir dann natürlich immer, würden sie weglassen. Und auch, also noch mehr als bei Mortal Kombat, setzen sie auf die Originaldesigns. Das macht Mortal Kombat teilweise auch. Dann sehen die Figuren aus und haben die gleichen Kostüme wie im Spiel. Und das ist halt bei einem Spiel aus den 90ern, gerade bei den weiblichen Charakteren, das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du da hier Kitana und Jade im Wald mit so einem Kampfbestie irgendwo sehen, die da durch so einen Bambuswald hüpfen. Ah, oh, da ist der Cringe-Faktor schon sehr hoch.
Ich habe mich trotzdem gefreut, als die im Trailer zu Street Fighter da diese Minigames nachgestellt haben und die aus irgendeinem Grund ein Auto kaputt schlagen. Ja,
Auto,
ich weiß noch nicht genau, wie sie das im Film begründen, wenn überhaupt. Aber das war wirklich so hat der Super Mario Film wahrscheinlich bei vielen Leuten funktioniert, dass man sich einfach nur darüber freut, zu sagen, ja, das kenne ich noch. Also schauen wir.
Ja, ist ja auch, wie gesagt, also ich bin da echt, also da, das ist einfach nur durch meine Person auch sicherlich geprägt. Ne? Ich sitze da und denke mir so, mein Gott, gäbe es doch nur eben wieder moderne Varianten von Bloodsport mit Leuten, die halt richtig was drauf haben und wo du so da sitzt und denkst dir so, ja, mach's nochmal in Zeitlupe. Und die Kämpfe sind halt auch einfach, die sind schon ganz gut choreografiert. Du hast schon gesagt, die arbeiten sich ganz gut drumrum, wenn Leute nichts aus dem Kasten haben. Ne? Da wird mal mit einem Body-Double gearbeitet und hier mal mit Wires und sonst irgendwas. Ich habe gar nicht so viele komplette CGI-Replacements gesehen, was ich auch angenehm fand. Ich hatte das Gefühl, sie haben wenigstens relativ viel mit entweder Wires gemacht oder mit ganz normal einfach über Schnitt und Editing. Man sieht, dass die Leute dadurch sind, in der Regel einfach zu langsam, weil wenn du normale Schauspieler hast, die es nicht können oder sowas, dann kannst du die halt nicht irgendwie Full Speed agieren lassen. Die hauen sich sonst ständig selber die Zähne raus und dann ist Carl Urban erstmal 3 Monate weg. Das ist immer ein bisschen schwierig, aber das ging schon. Also sie haben sich da schon bemüht. Aber was ärgerlich ist, ist, dass sie bei zum Beispiel bei dem Impact, da habe ich das Gefühl, verstehe ich nicht, warum heutzutage so ein Film produziert wird mit so einem Budget und das schlechter macht als 80er Jahre Hongkong-Produktionen. Früher hattest du immer, du hast mal den Zwischenschnitt, wo halt so eine Faust einschlägt oder ein Tritt landet oder sowas und dann fliegt da Schweiß oder Staub oder sonst irgendwas, damit dieser Impact akzentuiert wird. Das gibt's hier so gut, also in meiner Erinnerung gar nicht. Wirklich keine vernünftigen Impact-Close-Up-Shots, das wird alles gemacht nur über die Reactions, da fliegt halt einer 3 Meter zurück oder macht eine Rolle rückwärts oder sonst irgendwas, aber es ist nie irgendwo, dass der Kontakt wirklich wenigstens versucht wird darzustellen. Du musst ja nicht irgendwie wie die ganzen Thai-Movies es machen und sagen, ja, wir schlagen uns einfach wirklich in die Fresse, aber da gab es schon Lösungen in früheren Zeiten, sowas richtig viel besser rüberzubringen. Und dadurch wirkt das dann alles auch immer sehr choreografiert, sehr theatralisch und es fehlt so der Wumms, obwohl er wenigstens bei den Soundeffekten gut dabei ist.
Ja, aber ich meine, wenn du so einsteigst, ich komme nochmal zu dem Eröffnungskampf zurück, wenn es null Impact hat, wenn du jemanden 50 Mal den Dolch in den Körper rammst, was willst du danach noch das Einschlagen von irgendwelchen Fäusten groß noch zelebrieren? Ja, das, also, who cares, ne? Das heißt, du hast danach nur noch
diese Physis.
Ja, aber du, wo soll denn die Physis herkommen, wenn nicht mal Messerstiche eine Wirkung haben? Also, deswegen danach das Einzige, was noch zählt, sind halt die Fatalities, ne? Wenn die kommt, weißt du, okay, der Gegner ist jetzt wirklich hin. Weil er dann zersägt ist oder so, aber.
Ja, aber das sind zwei unterschiedliche Ebenen. Weil dass jemand in einem Martial Arts Film 15 Mal aufs Maul bekommt und danach immer noch kämpft wie ein junger Gott, ist völlig normal. Aber das ist was anderes als, habe ich als Zuschauer das Gefühl, transportiert der Film mir dieses Gefühl von, da ist jetzt wirklich ein richtiger Treffer gelandet worden. Das ist richtig, ne, da war jetzt mal richtig was dahinter. Und das ist hier nicht, sondern du hast halt diese Einstellung, wo du weißt, okay, in Wirklichkeit ist es halt 20 Zentimeter vom Gesicht entfernt, ging dieser Tritt vorbei und der reagiert jetzt darauf und durch den Kamerawinkel siehst du das nicht und es wirkt dann einfach wie ein Treffer. Und das ist aber was anderes, wenn du dann eben quasi noch andere filmische Mittel benutzt, um diesen Einschlag wirklich rüberzubringen. Das macht den Kampf wuchtiger und auch gewalttätiger. Und ob das hinterher dann eine realistische, glaubwürdige Auswirkung hat, ne? Ich erwarte nicht, dass das irgendwie alles noch wie bei The Raid ist oder sowas und die alle irgendwo nur noch blutende Lappen sind am Schluss. Das muss ja auch nicht sein, das ist okay. Aber mir fehlt halt einfach die Kunst, dann diese Physis zu transportieren, die frühere Filme aus dem Genre eigentlich hatten. Selbst die billigsten Produktionen teilweise.
Ja, ich glaube, das stand bei denen einfach nicht auf der Prio-Liste, ne? Mit den ganzen CGI-Sachen und so noch dazu und halt diesen mega grotesken Blutnummern haben sie daran vielleicht nicht mehr gedacht. Aber klar, das ist ja allgemein so. Also bei John Wick ist es noch einigermaßen okay, aber insgesamt ist das schon allgemein aus dem Kino verschwunden.
Ja, keiner denkt an mich.
Oh, du Armer. Aber das wird ja sogar im Film auch gesagt. Also Johnny Cage sagt auch, alle wollen nur noch John Wick. Und alle wollen Keanu Reeves, wie er mit einem Bleistift tausende Leute niedermetzelt.
John Wick macht es besser.
Ja, schon.
Hätten sie mal anrufen können.
Die haben auf jeden Fall die besseren Stuntmen. Also das ist mal sicher.
Ja. Carl Urban kann auch mal über sich nachdenken, warum irgendwie so ein 95-jähriger Keanu Reeves bessere Kampfszenen machen kann.
Ja. Stattdessen macht er hier halt Popkulturanspielungen ohne Ende. Also von Squid Game bis Harry Potter ist niemand vor ihm sicher. Was mich da nur ein bisschen enttäuscht hat, war Uncaged Fury. Also wir sehen so ein paar Minuten aus einem Johnny Cage Actionfilm von 1996, glaube ich. Also und ich finde das immer schwach. Also auch wenn viele so, wenn in modernen Horrorfilmen dann so VHS-Horrorfilme aus den 80ern, so richtige Trash-Gore-Filme dann nachgemacht werden. Da wird meistens einfach nur so ein Filter drüber gesetzt, aber es ist selten, dass ich wirklich glaube, das könnte von damals sein. Und es ist mehr so eine, was weiß ich, pervertierte Erinnerung daran und das ist hier auch so. Also es ist halt so ein augenzwinkernder Trash, so ein wissender Trash, während damals die Filme genau das Gleiche gemacht haben, aber das natürlich ernst genommen haben. Und das macht, dass die Filme selbst das ernst genommen haben, macht die heute auch viel lustiger, als wenn sie das mit Absicht gemacht hätten. Und das kriegen die auch hier nicht kopiert, wenn er da irgendwie mit einer Panzerfaust über die Panzerfaust hinweg springt, über die Rakete, das mit dem Spagat. Das war okay, aber das kriegt man irgendwie nicht hin, das wirklich nochmal zu kopieren.
Ja, da war ich auch enttäuscht. Ich habe auch gedacht so, oh, das könnte jetzt cool werden. Es ist natürlich als Parodie auch angelegt, aber das, ja, es war einfach zu lasch. Vor allem, wenn man überlegt, es gibt ja andere Beispiele genau für sowas, ne? Also Kung Fury oder sowas, die das besser machen. Und das also wirklich mit im Vergleich zu Mortal Kombat 2 Mitteln aus der Küchenschublade. Und der Grad an Absurdität und Überdrehtheit ist halt einfach auch nicht hoch genug. Ne? Wenn du das richtig gut parodieren willst, dann musst du halt da auch richtig all in gehen. Und da fehlte Mortal Kombat 2 entweder der Wille oder die Kreativität.
Ja, ich glaube, sie wollten es auch nicht übertreiben, weil er ist ja danach trotzdem noch so irgendwie so der emotionale Anker des Films und der Einzige, der eine richtige Heldenreise durchmacht. Also da wollte man ihm vielleicht auch nicht komplette Lächerlichkeit preisgeben zu Beginn. Weiß ich nicht. Aber so ist es halt irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Auch wenn ich die Figur insgesamt, ich habe mich drüber gefreut, als Hauptfigur auf jeden Fall für mich tausendmal spannender als Cole Young im ersten Teil, der hier auch relativ früh zermatscht wird, relativ unzeremoniell. Und wo ich bis nach dem Film gar nicht wusste, dass das jetzt der Hauptdarsteller aus dem ersten Film war. Also den hatte ich hier echt nur so als unbedeutende Nebenrolle überhaupt wahrgenommen. Das ist mir erst...
Echt? Aber das war echt eine... Da saß ich im Kino und dachte, ja, fuck you, Cole, weg mit dir. Weil der hat wirklich den ersten Film quasi ruiniert. Also der war, das ist halt einfach, der war so Charisma befreit. Diese Hauptrolle aus dem ersten war das Allerschlimmste. Und als er das erste Mal dann doch im Hintergrund wieder auftauchte, habe ich mich erst erschreckt und gedacht, oh nein, oh shit, oh, es gibt ihn noch. Ich dachte, wir tun einfach so, als gäbe es ihn nicht mehr. Und dann haben sie ihn aber zurückgebracht. Und ich dachte, oh nein, nein, bitte, 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 bitte. Und dann, als sie den entsorgt haben, habe ich gedacht, so, okay, hervorragend, sehr gut. Da hat jemand mal ein bisschen Customer Feedback ausgewertet und gesagt, ich glaube, wir können dann jetzt einfach zur bekannten Standardbesetzung übergehen, weil das war ja einer, den gab es in den Spielen auch nie. Den haben sie da so als Zuschauer-Avatar benutzt, um uns in diese aufregende Welt des Mortal Kombat einzuführen. Und da haben sie dann jetzt wahrscheinlich auch direkt gesagt: So, okay, und ab jetzt nur noch die bekannten Figuren, ne? Tschö.
Ja, also er wird auch besonders ausgiebig zermatscht. Also, das, da ist man dann auch sicher, dass der nicht wiederkommt. Beziehungsweise mittlerweile kann man ja offenbar in die Hölle gehen und die Leute da wieder rausholen, aber vom Prinzip her, also da gibt es eigentlich kein Comeback mehr. Und das ist auch okay so.
Ja, das absolut und wir können nur hoffen.
Was haben wir denn noch, André?
Also viel ist es nicht. Man kann nochmal sagen, also im Vergleich zum ersten Teil, also ich sag mal so, die ersten 10 Minuten, dieser Anfangskampf vom ersten ist das Beste, was Mortal Kombat-Verfilmungen vielleicht jemals hervorgebracht haben. Und das bleibt so. Aber insgesamt ist der zweite Teil schon einfach der bessere Film, weil es halt nett ist, Carl Urban anzuschauen, weil gefühlt die Kämpfe waren jetzt, weiß ich gar nicht, ja doch, die waren schon, glaube ich, besser auch als im ersten Teil. Doch, ich würde jetzt doch, wenn ich so drüber nachdenke, habe ich mich, glaube ich, im ersten Teil häufig geärgert, dass die wenigen Male, wo die Leute, die ein bisschen was konnten, auch gekämpft haben, dann war das schnell vorbei und wurde unterbrochen und ähnliches. Also ich glaube, die Kämpfe sind schon mal noch mal deutlich besser. Die sind auch schon ganz, ganz ordentlich choreografiert. Die kann man schon ganz gut gucken. Die Story ist in beiden Fällen Wumps. Und das heißt also, so unterm Strich haben wir eine Trendlinie, die immerhin leicht nach oben zeigt.
Für mich auch. Also ich war vor allen Dingen die ganze erste Hälfte mit dabei. Solange es bei dem Turnier bleibt und die nicht Herr der Ringe nachspielen, hatte ich einfach eine gute Zeit mit dem Film. Und für mich hätte man das Turnier einfach zu Ende bringen sollen. Dann hätte halt irgendjemand gewonnen. Man hätte einen knackigen 90-Minuter gehabt und gut ist. Jetzt mit diesen ganzen ausfransenden Storys da in der zweiten Hälfte, der bremst sich so unfassbar selbst aus nach dem Halbfinale oder wo auch immer sie dann da aufhören. Das hätte nicht sein müssen. Hat man sich selbst das Leben mit schwer gemacht. Was mir auch gut gefallen hat, waren diese ganzen verschiedenen Stages. Also es sind wahrscheinlich auch alle Stages, die man aus dem Spiel kennt. Aber als unterschiedliche Schauplätze für die Kämpfe fand ich das schon sehr cool. Da fand ich aber auch den von Shao Kahn via Cole Young zermatscht. Das war da schon mein Favorit. Irgendwie so ein, ja, so ein Schloss verließ da irgendwie unter Underground mit Fleischerhaken an der Decke und so einem dünnen Steinsteg, auf dem gekämpft wird und daneben so neongrün brodelndes Gebräu, das irgendwie Säure darstellen soll. Das fand ich schon alles ganz angenehm. Und ich glaube, wenn man die Making-ofs guckt, kann man auch sehen, dass dann natürlich viel mit CG dann hier und da noch ausgeweitet wurde. Aber dass es die Set zumindest grundsätzlich wirklich viele davon gab. Und ich finde, das merkt man denen auch an. Habe ich mir auch gerne angeguckt. Also dementsprechend schon. Also ich glaube, am Ende kommt bei mir dieselbe Sternewertung raus, aber irgendwie trotzdem besser als der erste.
Ja. Ich weiß natürlich nicht mehr, was ich dem ersten gegeben habe, deswegen bin ich, keine Ahnung, so gefühlt müsste man einen halben Punkt draufpacken hinterher. Ja, bin ganz bei dir. Das, was du beschrieben hast, dieses Acid Bath Deadpool Stage ist super bekannt, ikonische Stage aus Mortal Kombat. Sowas auch immer ganz schön, das dann mal quasi in High-Res zu sehen. Ich hatte auch den Eindruck, sie haben relativ viel zumindest so einen Set-Rumpf gebaut und das alles mit CGI natürlich dann hinterher erweitert. Aber es war sehr viel, wo ich das Gefühl hatte, so ja, okay, die stehen wirklich auf diesen Bodenplatten. Da ist wirklich jemand in irgendeine Art von, weiß ich nicht, Styroporsäule geworfen worden oder was auch immer. Das, wie gesagt, das war schon alles ganz, das war schon ganz nett. Das war schon ganz okay. Es tat nicht weh. Es ist halt, es ist idiotisch, es ist aber gut inszeniert und war okayisch unterhaltsam. Ja. Man muss ihn nicht so richtig verreißen, zerstampfen oder sonst was. Meine persönlichen Ansprüche und Vorlieben außen vor, die hat er halt leider nicht bedient.
Was sind denn aus den 12 Spielen deine 3 Lieblings-Fatalities, die jetzt in Mortal Kombat 3, dem Kinofilm, dann unbedingt vorkommen müssen?
Der beste Finisher immer noch meiner Meinung nach, Quan Chi's Finisher aus Mortal Kombat 4, bei dem er dem Gegner das Bein ausreißt und ihn damit totschlägt. Das wäre wahrscheinlich eigentlich in der All-Time-Finisher Hall of Fame bei mir sehr oben. Den würde ich sagen, nehmen Sie den. Ja. Ansonsten, keine Ahnung. Also das ist das eine Ding. Die Finisher in den Spielen sind teilweise entweder noch sehr viel grausamer oder auch noch sehr viel absurder. Das heißt, die Spiele gehen einfach an die Grenzen des guten Geschmacks an verschiedenen Stellen. Ja, trauen die sich da viel näher ran. Im Vergleich dazu, was in den Spielen so schon abgefeuert wurde, ist das, was in den Filmen zu sehen ist, schon eher so, ja, okay, ja, kann man machen. Man ist ja aber auch schon froh, dass sie überhaupt bei Mortal Kombat in diese R-Rating-Blood-and-Gore-Richtung steuern und nicht da sitzen und sagen so, ja, aber eine Videospielverfilmung sollte schon PG-13 sein, ne? Das müssen wir dann mal ein bisschen runterkürzen alles.
Ich habe das ja damals nicht gespielt, aber ich kannte das natürlich von diesen konspirativen Flüsterunterhaltungen auf dem Schulhof, ne? Wo dann die Leute, die aus irgendeinem Grund dieses Spiel hatten, mit, was weiß ich, 10, 12 Jahren, dann erzählt haben, welche Finisher sie jetzt noch rausgefunden haben und wer da wem das Rückgrat rausreißt und so. Und ich muss auch jetzt sagen, also es gibt dann so 2, 3 Kämpfe im Film, wo dann das als dramaturgisches Moment genutzt wird, dass die Kämpfer auf den Finisher verzichten, um quasi ihren Edelmut zu beweisen. Und das wird im Film als etwas sehr Positives dargestellt, während ich dann im Kino saß und sag, du Idiot, was soll denn jetzt der Scheiß? Jetzt habe ich hier diesen halbwegs langweiligen Kampf geguckt und krieg dann nicht mal mein Blutbad am Ende, gehe nach Hause. Also da habe ich mich echt so ein bisschen gefühlt, wahrscheinlich wie das Publikum im alten Rom, wenn der Daumen nicht nach unten gereckt wurde und man irgendwie sein Wochenend-Familienausflug von Cäsar hat verdorben bekommen. Also das will man dann natürlich auch nicht. Da kann man natürlich seine eigene Moral hinterfragen, aber wir alle wissen natürlich, warum wir Mortal Kombat spielen oder gucken. Und da war das immer schon ziemlicher Buzzkill, wenn die dann auf einmal meinten, nee, also. Und der taumelt dann, ja, in der einen Stelle taumelt der ja auch so. Und ich weiß das ist im Spiel ja der Moment, wenn du dann schnell genug die Kombination da eintippst, dann machst du den Finisher und ansonsten kippt der einfach tot um und dann war's das, ne? Und dieses Taumeln haben sie an der einen Stelle auch nachempfunden und dann aber drauf verzichtet, dem jetzt irgendwie Kopf abzureißen oder sonst was mit ihm zu machen.
Genau, ne? Wenn du schnell genug bist, dann kippt er halt einfach um. Und das haben sie auch wirklich jetzt exakt so installiert wie im Spiel. Also da sind die Referenzen, wenn man sich mit der Spielreihe auskennt oder sowas, dann siehst du da ganz, 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 ganz viele Sachen. Ne? Der Mittelfinger von Johnny Cage, der Spagat mit dem Schlag in die Eier und so weiter. Das sind halt alles so die Staples von Johnny Cage. Du siehst Was für mich eine ganz nette Szene ist, tatsächlich ist der, es gibt ein Cameo von Ed Boon, einem der Serienschöpfer, der so einen Barkeeper spielt. Und das ist natürlich so ein Ding, ich habe in meiner Karriere schon, weiß ich nicht, 5, 6 Mal einfach mit Ed Boon irgendwo gesessen. Wir waren sogar abends mal einfach einen trinken. Und das ist irgendwie ganz geil, wenn du so den dann auf der Leinwand siehst und denkst dir so, ah, guck an, ja, das ist nett. Das ist nett, aber ich bin insgesamt halt einfach kein, also das ist jetzt eine Sache, da habe ich eine persönliche Connection zu, das ist das ganz, das ist nochmal ein Spezialfall, aber für diese Member Berries Geschichte, dieses Zeug, wo der Serienfan da sitzen soll und einfach nur auf die Leinwand zeigt, wie Leo DiCaprio in dem bekannten GIF und sagt, oh, das kenne ich, das kenne ich. Das ist halt, meistens ist es einfach too much, da wird einfach zu viel Zeug einfach nur auf den Screen geschmissen in der Hoffnung, dass die bloße Wiedererkennung schon ihren Zweck erfüllt, ne? Und das tut sie bei mir nicht. Das ist dann halt eher so eine Belästigung. Das ist diese ständige Ellbogen in den Rippen. So, ey, kennst du, ne? Ey, guck mal.
Aber da bin ich jetzt halt durch Super Mario dermaßen gestählt, dass das jetzt ja schon wirklich, also das war ja wirklich die Light-Variante im Vergleich. Ich glaube, da sind wir dann, wir werden ja vielleicht zu Street Fighter nochmal miteinander sprechen. Aber ich glaube, da werden wir dann wieder mehr gestählt als jetzt. Also ich fand, das hat sich noch irgendwie in Grenzen gehalten. Also ich habe viele von diesen Sachen auch nicht. Also bei Super Mario war es halt so, wenn ich da was nicht verstanden habe, dann saß ich halt da und habe gesagt, okay, das war jetzt offenbar lustig für Leute, die es kennen. Während es im Mortal Kombat eher so war, dass ich dann gar nicht mitbekommen habe. Und das ist mir dann ja...
Ja, aber ich glaube, das liegt halt auch einfach... daran, wie sehr du damit vertraut bist. Also ich glaube, du bist in Mortal Kombat halt einfach nicht so tief drin, wie in sowas wie Super Mario, was man halt auch einfach durch kulturelle Osmose viel mehr mitbekommt.
Ja, aber das sage ich ja, bei Super Mario hat er dir halt jeden einzelnen davon so unter die Nase gerieben, dass wenn du es überhaupt nicht verstanden hast und das irgendeine Figur war, die du in deinem Leben noch nicht gesehen hast, du aber da saßt und gedacht hast, ah, die hätte ich jetzt kennen müssen. Also Mortal Kombat ist da zumindest ein Tacken subtiler.
Okay, ja, ach so rum, jetzt verstehe ich es, weil es ist echt schon sehr viel drin, ne? Also auch dann Auftritten von Noob Saibot und ähnlichem, da ist schon auch wirklich überall was reingestopft worden. Diese komischen riesigen Kristalle, die da die Anzahl der Siege im Himmel anzeigen und all sowas, wo du denkst so, hätte das jetzt.
Aber die habe ich ja zumindest verstanden. Das Einzige, wo ich ein bisschen aus der Kurve geflogen bin, war dann die Unterweltkämpfe. Weil da irgendwie noch so Leute in Leuten drin steckten, die man dann irgendwie erst wieder auseinanderreißen muss, um sie töten zu können oder so. Ich weiß auch nicht, ob das dann zwei Figuren waren oder eine Figur oder keine Ahnung. Also da bin ich so ein bisschen rausgeflogen, da habe ich nicht mehr gewusst, wer da.
Das ist Noob Saibot. Noob Saibot ist eigentlich einen Gag-Charakter, weil der Name besteht aus den Namen der Serienschöpfer Ed Boon und John Tobias, auf jeden Fall rückwärts, ne? Also Boon, Noob, Saibot, Tobias. Das war mal ein versteckter Charakter, den sie dann hinter zu einer vollwertigen Figur ausgebaut haben und dann haben sie da natürlich dann die Lore dazu erfunden, dass es dann eben diese untote Jenseitsversion von Bihan/Sub-Zero und so weiter und so fort. Ne? Und der in den neueren Teilen ist das diese komische Figur, die so ein Schatten-Ich noch hat, das dann irgendwo wie so ein, als würden da so zwei Zwillinge kämpfen, da auftritt in den Special Moves. Ja, auch das ist halt, ne? Es fehlte nur noch, dass irgendjemand Toasty schreit zwischendrin.
Guck mal, das verstehe ich jetzt auch nicht, aber ist ja gut. Bleiben wir dabei.
Das ist das Easter Egg für Serienkenner in diesem Podcast.
Genau, also ich habe dem ersten Film, glaube ich, schwache 3 Sterne gegeben. Dem hier würde ich solide 3 Sterne geben. Gerade in der ersten Hälfte hatte ich einfach, war ich sehr gut dabei. In der zweiten Hälfte hat er dann mich immer wieder verloren, wenn er sich zu lange mit diesem Fantasy-Heist-Quatsch aufgehalten hat. Und ja, das war einfach alles Story, die mich interessiert hat und nicht interessiert hat. Und das Amulett MacGuffin hat mich schon mal überhaupt nicht interessiert, was das kann oder wo das ist oder warum man das jetzt stehlen sollte. Who cares? Dementsprechend die zweite Hälfte deutlich schwächer als die erste. Aber das kann man sich schon solide angucken. Also da haben wir hier in diesem Podcast-Reihe schon über ganz andere Dinge gesprochen. Ich finde das für Videospielfans und Martial Arts-Fans vielleicht weniger, aber Videospielfans schon, kann man sich schon gut angucken, ohne dass es zu sehr wehtut.
Also es ist eher was für so Martial-Arts-Touristen, würde ich fast sagen, weißt du? Also wenn man eben nicht da jetzt, wie ich da sitze und sage, so, ich habe da ganz viel gesehen und ich habe ganz bestimmte Erwartungen und Ansprüche und Präferenzen. Das ist dann die Konstellation, die ja da problematisch wird. Aber wenn man sagt, so, ja, einfach so ein hirnloser Film, paar nette Kämpfe, ich gucke auch nicht so genau hin, es muss auch nicht Sinn ergeben, anständige Umsetzung, visuell, gute Soundeffekte, bekannte Franchise, kenne ich ein bisschen, erkenne ein paar Sachen wieder, so auf dieser Ebene. Der Film ist halt oberflächlich und im Endeffekt mittelmäßig. Und ich sag mal, wenn man selber als Mortal Kombat-Fan so ein bisschen oberflächlich und mittelmäßig ist, ist man da genau richtig.
Ja, also ist jetzt, ihr dürft zu Hause entscheiden, ob ihr gerade beleidigt wurdet oder nicht.
Die Tiefe, die Komplexität dieser Kritik, die muss man halt auch ein bisschen verarbeiten.
Ja, ich habe in letzter Zeit irgendwie andauernd so, ich weiß nicht, durch den YouTube-Algorithmus habe ich mir irgendwann so ein Downfall-Video angeguckt von irgendeinem berühmten YouTuber, den ich nicht kannte. Aber der dann irgendwie sich mit seinen Fans angelegt hat und dann ging das so runter und am Schluss hatte der nur noch so 1000 Views pro Video, obwohl er früher mal Millionen hatte. Und offenbar ist das so ein Kanal, der nichts anderes macht. Deswegen habe ich mir jetzt mittlerweile so 20 bis 30 von diesen Downfall-Videos angeguckt von Leuten, die ich alle noch nie gesehen hatte, aber die jetzt alle abgestürzt sind. Und das fing alles so an mit solchen Sprüchen gegenüber den Fans. Das ist schon ein Muster.
Ich stelle mir einfach vor, die Leute, ja, freuen sich über die authentische Stimme, die sie da hören. Und außerdem, das war ja nicht böse gemacht.
Ich habe jetzt schon, ich sehe schon diese, wie die Grafik aussehen würde der Abonnenten von The Pod dann in diesem Video jetzt. Also da würde jetzt das eingeblendet.
Ohne Scheiß, das
Veröffentlichungs-
lässt sich dann alles auf diesen Moment zurückführen, weißt du? Hat er einmal bei Mortal Kombat, hat er zu sehr das Maul aufgerissen und ab da ging's bergab.
Genau, dann wird so das Datum der vierte, also nee, das wird ja später veröffentlicht. Wir haben jetzt gerade den 4. Mai, ich glaube, es erscheint am 7. Mai 2026 war der Peak und dann ging's, ja, schauen wir mal im Jahr.
Also dann ging's die Rutsche runter. Nur weil ich so ein scheiß Martial-Arts-Film-Snob bin, das ist schon echt, das ist ein grausames Schicksal, das ist sehr tragisch.
Gut, fangen wir's, ne? Bevor wir die Stunde voll machen, das haben hat wir's. Der Film jetzt wirklich nicht so unbedingt verdient.
Ach, nee, das passt schon. Haben wir denn was wir beim nächsten Mal besprechen wollen?
Wir haben in letzter Zeit über so viel Aktuelles geredet, dass ich A, gar nicht mehr weiß, was dran ist. B, weiß ich gar nicht, wie lange ist denn Street Fighter hin? Und C, kommt zwischendurch noch was anderes.
Also das, gute Frage, ehrlich gesagt, Kinostart Street Fighter sagt mir das Internet 15. Oktober, das heißt, da wäre schon noch Platz für irgendwas anderes dazwischen. Ich weiß aber auch nicht mehr, wer ist dran mit Aussuchen.
Ja, wir haben jetzt Mario gemacht, davor hatten wir den Ameisenfilm, den wir so gemeinsam ausgesucht haben, weil das mit Christian gepasst hat. Und davor, also wir recherchieren das mal, wer irgendwann vor dem Jahr das letzte Mal dran war mit Aussuchen und dann macht es halt der andere. Und dann
ja, und genau. Oder der einfach, der jetzt als nächstes die bessere Idee hat, ja. Wo wir am wenigsten schreien bei dem Gedanken vielleicht.
Aber so langsam wird es echt schwierig. Also man hat das ja vielleicht auch bei der Auswahl meiner letzten Filme gesehen. Das waren ja dann wieder so sehr, sehr abseitige asiatische Sachen oder so Direct-to-DVD-Sachen mit von Dolph Lundgren, von dem man noch nie gehört hat. Und wenn man von gehört hat, wäre man nie auf die Idee gekommen, dass das eine Games-Verfilmung ist. Also dementsprechend gerne bei The Pod auch mal ins Forum schreiben. Gar nicht, was ihr euch noch wünscht, weil ich glaube, da ist nicht mehr viel da, sondern vielmehr, was zum Teufel gibt es überhaupt noch? Weil so viel ist das gar nicht mehr. Klar, wir haben so ein paar offen.
Ich glaube, wir haben die hinteren Resident Evils noch offen, 4 bis 6.
Ja.
Rampage mit The Rock.
Resident Evil kommt aber. Sogar von.
Ja, aber auch erst im September.
Ja, aber das könnte man es vorher vielleicht machen und dann, aber dem müssen wir auf jeden Fall reden, ne? Das ist hier von Zack Wacker.
Ja. Ja, genau. Das ist der wahrscheinlich, also es könnte tatsächlich zum ersten Mal ein guter Resident Evil Film erscheinen. Wahrscheinlich, weil er mit Resident Evil nicht viel zu tun haben wird.
Ja, und für die das nicht wissen, das ist aus irgendeinem Grund, macht der Weapons-Regisseur jetzt als nächstes einen Resident Evil Film. Also dafür hat er den Vertrag natürlich schon vorher unterschrieben und steckte dann da fest. Aber warum nicht? Also ist auf jeden Fall spannend.
Aber ich las, das habe ich jetzt selber nicht gelesen, das hat jemand im Forum erzählt bei uns, er hätte eigentlich schon diesen Film in Entwicklung gehabt und hat gesagt, ich mache das so oder so, Und dann hat er halt den Deal gekriegt und jetzt heißt er halt Resident Evil. Also es klang so, als hätte er eine Idee gehabt für einen Film und der brauchte diese Lizenz nicht, aber man hat sie halt draufgepackt, weil ist halt besser, ne? Deswegen geht man davon aus, dass der nicht so wahnsinnig, sich nicht so wahnsinnig viel bei Resident Evil bedient, was aus meiner Sicht das bestmögliche Resultat ist.
Das könnte man ja mal überlegen, wenn er jetzt mittlerweile dank Weapons vielleicht im Kino sogar die größere Marke ist als Resident Evil, dass man dann die Lee Cronin-Nummer geht und dann statt Lee Cronin zu Mummy, wo es ja dann eher zu so einem Witz wurde, weil niemand Lee Cronin kannte, jetzt Zach Craggers Resident Evil noch draus macht vor dem Kinostart. Mal sehen. Auf jeden Fall.
Wär nicht das Schlechteste. Also sie haben ja natürlich schon auch im Trailer irgendwie überall, ne, vom Regisseur von Weapons und sonst irgendwas. Also die werden dir schon mitteilen, wer das ist, der diesen Film gemacht hat.
Ja, also das ist auf jeden Fall für mich der Grund, warum das so die meist erwartete Videospielverfilmung zumindest dieses Jahr für mich ist.
Ja, ich reibe mir ja auch eifrig die Hände, ne? Also wir leben ja hier wirklich bei Wasser und Brot, ne? Wir kriegen nicht häufig irgendwas serviert, wo wir auch nur drüber nachdenken müssen, ob wir über diese 2,5-Wertung irgendwie hinausgehen. Meistens spielt sich das ja alles unterhalb ab. Die Aussicht, Christoph, dass wir hier mal irgendwann rausgehen und vielleicht sogar über irgendeine 4 oder sowas nachdenken.
Oh. Ich glaube, ich habe dem Katzenfilm 4 Sterne dem Katzenfilm 4 Sterne gegeben.
Vielleicht. Ich weiß nicht, was wir dem Ace Attorney-Film gegeben haben. Ich glaube, der war auch relativ wohlgelitten bei uns beiden. Aber viel mehr war da nicht, glaube ich.
Ja, aber jetzt ist es schon wieder so lange her, dass wir die Wertung für diesen Film gegeben haben, dass ich vergessen habe, was du gegeben hast. Hast du überhaupt was gegeben?
Jetzt für Mortal Kombat?
Ja.
Ja, ich habe 2,5.
Guck mal, dann haben wir das jetzt auch wieder in Erinnerung gerufen von vor 20 Minuten und machen jetzt einfach.
Oder dachte ich, gegeben zu haben. Vielleicht habe ich mich auch auf irgendeine Tangente ablenken lassen. Vielleicht hast du mir den Untergang von The Pot herauf beschworen und dann war mein Gehirn sofort und auch im Panikmodus. Vielleicht sitze ich seitdem da und überlege, ob ich jetzt doch noch revidieren muss. Ist für den wahren Filmkonnoisseur, ist wirklich ein guter Film, super. Alles, ich habe nichts gesagt.
Hast du in den letzten,
ist alles KI,
hast du in den letzten 10 Minuten Patreon aufgerufen?
Jetzt kann es ja noch nicht runtergehen, jetzt ist ja noch nicht public. Außer wir haben wieder versehentlich auf einen Streaming-Button gedrückt oder so. Ja, es wird alles gut ausgehen. Alles wird gut, Christoph, inklusive des Resident Evil-Films, hoffe ich jedenfalls. Das jedenfalls war es mit dem Film-Podcast. Was wir als nächstes besprechen, das sehen wir dann. Das wird einfach eine Überraschung. Riesenwundertüte. Am besten einfach unsere beiden Podcasts abonnieren, also Leinwandliebe und The Pod. Schön eintragen, jeden einzelnen Podcast konsumieren. Es könnte überall ein kleiner Hinweis versteckt sein, was wir als nächstes besprechen. Am Ball bleiben und überraschen lassen. Das würde ich sagen, ist das Rezept.
Machen wir das so.
Geil. Dann vielen Dank fürs Zuhören in beide Communities, fürs Dranbleiben, fürs Unterstützen. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.